Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Christina Wienand, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst und ich bin heute in der Hochschule Hannover und verabredet mit Professor Michael Klaassen. Sie arbeiten im Bereich Wirtschaftsinformatik. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir sind hier, weil Sie sich ja auch viel mit der Schnittmenge aus Digitalisierung und Landwirtschaft beschäftigen. Mhm. Wie kommt es denn dazu? Haben Sie einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft?
Ja, das habe ich in der Tat. Also ich habe Betriebswirtschaftslehre in Kiel studiert, habe dann eine Zeit bei SAP gearbeitet, bin also ein klassischer Wirtschaftsinformatiker, habe dann aber meine Promotion in Kiel an der Agrarfakultät gemacht und bin dann auch in diesem Sektor hängen geblieben. Ja, und wo ist mein persönlicher Bezug? Meine Großeltern haben ein wenig Landwirtschaft gehabt. Die Flächen sind im Moment verpachtet, aber als Kind hat man da natürlich schon so ein bisschen mit dem Trecker rumgefahren und ich habe auch einen kleinen alten historischen Trecker und habe damals in Kiel die Jagd von Bläsergruppe gegründet. Also so gesehen habe ich durchaus den Bezug zur Landwirtschaft immer schon gehabt und ja, seit der Promotion dann auch professionell.
Genau, und das hat Sie ja jetzt auch weiter begleitet. Mir ist gerade noch eingefallen, dass Sie ja auch den Arbeitskreis Digitalisierung im niedersächsischen Agrarministerium leiten. Mhm. Vielleicht können Sie da vorab einmal sagen, mit welche Fragestellungen Sie sich da mit Ihren Kollegen beschäftigen.
Ja, dieser Arbeitskreis wurde vor 4 Jahren ungefähr gegründet von der damaligen Landwirtschaftsministerin. Und die Idee war eben, dass es so ein entstehendes Gremium geht an Stakeholdern, die sich eben mit dem Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft auskennen und beschäftigen, sodass dann, wenn Fragen im Ministerium auftreten, dass man die dann schnell und kompetent beantworten kann. Und andersrum auch, wenn jetzt irgendwelche Probleme in der Praxis auftreten, dass man eben einen Kanal hat, um das dann effizient und schnell und schlank ans Ministerium zu spielen.
Gab es da zuletzt eine Frage, die Sie sehr beschäftigt hat oder immer wieder um ein Gebiet gekreist ist?
Ja, es ist natürlich immer wieder dieses Thema 5G an jeder Milchkanne. Flächendeckende Internetversorgung ist und bleibt einfach ein Thema. Und es ist wahrscheinlich auch nicht nur 5G, sondern 4G wäre ja auch schon gar nicht schlecht. Und zum Teil werden alte Netze sogar wieder abgeschaltet, sodass die Versorgung sogar zum Teil de facto schon wieder schlechter wird. Dass das eine Datenschutz ist ein Thema, nicht? Wem gehören die Daten? Wir diskutieren immer, die Daten gehören natürlich dem Landwirt, ist wohl in der Tat nicht so. Das möchten wir gerne oder das möchten viele gerne. Ich glaube, dass das Thema viel zu hoch gekocht wird im Moment. Also Daten generieren erst dann einen Nutzen, wenn ich sie nutzen darf und nicht, wenn ich sie irgendwie einschließe. Also wir profitieren alle davon, dass wir weniger im Stau stehen, wenn wir Google unsere Standortdaten übermitteln. Da erkennen wir den Nutzen und ähnlich ist es in der Landwirtschaft auch. Wir sollten ein bisschen lockerer sein und die Daten einfach freigeben, wenn es nicht wirklich kritische Daten sind und dann generieren die Daten eben auch einen Nutzen.
Vielleicht können wir da auch schon mal einsteigen, welchen Nutzen haben denn solche Daten jetzt schon? Also haben Sie da ein gutes Beispiel für, wo im Agrarbereich ja große Datenmengen dem Einzelnen dienen?
Im Prinzip geht es ja darum, Prozesse zu automatisieren. Also die mechanischen Prozesse, die haben wir eigentlich weitgehend automatisiert, so richtig viel körperliche Arbeit machen die Landwirte eigentlich nicht mehr, vielleicht noch bei Reparaturen, aber im wirklich täglichen Doing nicht. Jetzt geht es darum, Entscheidungen zu automatisieren. Also Entscheidungen gibt es unterschiedliche, sehr, sehr kurzfristige. Das sind dann eher Steuerprozesse. Fahren wir ein bisschen weiter nach rechts, fahren wir ein bisschen weiter nach links. Das sind dann eben diese Parallelfahrsysteme. Da generieren Daten natürlich auch jetzt schon einen großen Nutzen. Ein Schlepper könnte nicht automatisch nach rechts und nach links lenken, wenn er nicht die entsprechenden Daten hätte. Aber das ist eben so ein Steuerprozess. Und dann haben wir eben Entscheidungen, die werden seltener getroffen, die dann aber eine längere Tragweite haben. Also mehr operative, taktische, strategische Entscheidungen. Wo will ich in 5 Jahren sein? Und auch bei diesen Entscheidungen hilft uns Digitalisierung natürlich mehr und mehr. Und damit die KI-Systeme oder diese digitalen Systeme die Entscheidungen treffen können, brauchen sie natürlich die entsprechenden Daten. Genauso wie ein Landwirt natürlich informiert sein muss, um gute Entscheidungen zu treffen, müsste auch eine künstliche Intelligenz informiert sein, um eben gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist jetzt nicht sehr konkret, das war jetzt eher allgemein beantwortet. Also ganz konkret ist es eben bei diesen Steuerprozessen. Das ist auch in Ihrem Auto, das ABS-System bremst besser als Sie, weil das System eben darauf spezialisiert ist und weil es die entsprechenden Daten hat.
Also können wir schon mal zusammenfassend sagen, der Ist-Zustand ist so ein bisschen, wir haben die Maschinen, die sind zum Teil auch automatisch programmierbar, so dass sie automatisch bestimmte Tätigkeiten für uns erledigen. Aber man kann sich den Menschen zum Beispiel als Fahrzeugführer oder als Dateninputgeber noch nicht wegdenken. Was könnte denn der nächste Schritt dann sozusagen sein? Also wenn man jetzt mal die Feldtechnik nimmt und den Bereich Pflanzenbau, was geht da jetzt schon und was könnten Sie sich bei fortschreitender Digitalisierung vorstellen?
Ja, also wo Daten einen großen Nutzen generieren, auch für andere Landwirte beim Pflanzenschutz, wenn jetzt irgendeine eine Krankheitswelle anrollt, ja, dann kann man natürlich schon davon profitieren, dass irgendwelche Landwirte in der Nachbarschaft schon Erfahrungen mit einem bestimmten Pflanzenschutzmittel gemacht haben. Das wäre sicherlich ein Bereich, wo Daten tatsächlich einen Nutzen generieren. Sie sagten, der Landwirt als Inputgeber ist nicht wegzudenken. Ja, denke ich auch, ist derzeit so, aber da werden wir natürlich durch immer mehr Sensorik versuchen, auch andere Datenquellen anzuzapfen. Also die Sensoren sind ja im Grunde die Augen und Ohren dann dieser mechanisierten Entscheidungssysteme und dann haben wir irgendwelche Aktoren, die dann eben die Tätigkeiten vor Ort machen und in die Richtung wird es ja gehen. Also wir werden immer mehr Sensorik haben und automatisierte Aktorik, also irgendwelche Feldroboterschwärme, die dann eben auf dem Acker irgendwas bewirken. Das ist ja dann auch Sinn der Sache, dass was passieren soll. Und ich denke schon, dass wir peu à peu immer weiter dazu kommen, dass die Systeme das autonom erledigen können. Ja, ich habe ja diese Vision hin und wieder mal publiziert, dass sich der Acker künftig selbst beackern könnte. Ja, da erntet man auch durchaus einiges an Kritik. Und mir ist natürlich auch klar, dass es im Moment da noch 250 Argumente dagegen gibt. Also jeder Praktiker wird mir da jetzt sofort einen Vortrag halten können und sagen, warum das nicht so gehen kann. Das weiß ich auch, so naiv bin ich da auch nicht. Aber es ist eben irgendwo ein Endszenario, eine Vision, wo es eben hingehen könnte. Und Automatisierung ist einfach der Versuch, menschliche Arbeit von einer Maschine erledigen zu lassen. Und das Mechanische haben wir weitestgehend geschafft und jetzt geht es um die Entscheidung.
Also wenn wir mal bei der These bleiben, ein Feld, das sich selbst beackert, welche Vorzeichen müssten denn da gegeben sein, dass das rein von der Vorstellung her funktioniert? Also würde man dann zum Beispiel eingeben, Zeitpunkt XY, mach bitte dies und das und die Maschine steht dann sozusagen am Feldrand, aber jetzt nicht unbedingt der sie programmiert oder benutzt.
Das wäre, glaube ich, sogar noch zu wenig, wenn man sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt soll eine Maschine irgendwas tun, dann habe ich ja doch noch wieder die Entscheidung getroffen. Das ist dann ja wirklich nur das Doing, was dann automatisiert ist. Also meine Endvision, die ich abgeleitet habe vor ein paar Jahren mal aus diesem Industrie 4.0 Paradigma, was ja 2012 hier auf der Industriemesse in Hannover mal ausgerufen wurde, wo es darum ging, dass man eben Industrieproduktionen variantenreicher macht, also dass große Produktionsanlagen flexibler werden in ihrer Produktion. Und wenn man dieses Paradigma, das habe ich dann, glaube ich, 2017 mal in einem Artikel einfach mal auf die Landwirtschaft runtergebrochen. Und da habe ich mir überlegt, ja gut, das ist, kann jetzt nicht das Produktionsstück sein, was da die Entscheidung trifft, sondern in der Landwirtschaft muss es wahrscheinlich der Acker sein, der da das produzierende Element ist. Also meine Idee ist es ja tatsächlich, wenn man, also wie gesagt, als Endvision, nicht in den nächsten 2-3 Jahren zu realisieren, dass eben der Acker an sich ein virtuelles Pendant hat, ein Agenten, also man redet davon Agentensoftware, also agere Handeln, das ist die Software, die dann da was macht, was entscheidet, also das Feld hat quasi einen Geist. Also wir haben da den physischen Acker und wir haben ein virtuelles Abbild im Internet, einen digitalen Zwilling, da redet man ja auch von, und dieser digitale Zwilling hat eben eine gewisse Intelligenz. So, und diesem digitalen Acker wird dann von dem Landwirt quasi nur noch ein Ziel vorgegeben. Das ist typisch für diese 4.0-Systeme ist es eben, dass die Systeme sich selbst steuern und vom Landwirt oder vom Menschen tatsächlich nur noch die Ziele vorgegeben werden. Also wir haben ein Ziel, was vorgegeben wird, wie das Ziel aber erreicht wird, überlassen wir dem System. Das System ist frei zu entscheiden, wie es das Ziel erreicht. So, und jetzt würde man dem Feld sagen, Weizen. So, fertig. Dann könnte man sich theoretisch wieder auf die Couch setzen und dann würde irgendwann auf dem Konto auftauchen, dass der Weizen geliefert wurde und das Geld gut geschrieben wurde. So, Endvision. So, und das Feld müsste dann natürlich im Herbst sagen, wenn es ein Wintergetreide ist, jetzt ist es langsam Zeit, jetzt müsste ich mal eingesät werden, dann schickt das Feld vielleicht noch eine Drohne los, macht ein paar Feuchtigkeitsmessungen an bestimmten Stellen, hat ja aber auch den Wetterbericht der letzten Wochen und die Wetterprognose der nächsten Wochen, das ist übers Internet ja alles verfügbar. Und dann sagt das Feld, ja, ich muss eingesät werden, entscheidet sich für irgendein Saatgut und braucht jetzt natürlich eine Drille, eine Sämaschine. Mhm. Das Feld kann sich nicht selbst einsehen. So, und auch diese Sämaschine, die hat natürlich dann auch künftig einen digitalen Zwilling im Internet. Die hat die Aufgabe, Geld zu verdienen. Der Besitzer, der Eigentümer der Maschine hat gesagt, du musst Geld verdienen. Und über digitale Marktplätze, das war mein Promotionsthema damals in Kiel, würden die sich dann versuchen zu verständigen. Dass man sagt, Mensch, ich bin ein Feld, ich muss eingesät werden. Und die Drille sagt, Mensch, ich bin eine Drille, ich könnte das ja tun. Und dann müssten die einen Preis aushandeln. Und dann würde diese Drille das Feld einsehen. Es gibt, glaube ich, keine selbstfahrenden Sämaschinen. Also müsste die Sämaschine jetzt noch dafür sorgen, dass sie einen Schlepper sich bucht über das Internet, der sie dann zieht. Nicht? Und der Schlepper ist dann dafür zuständig, dass er betankt ist und dass er TÜV hat und dass die Reifen nicht abgefahren sind. Also wir haben so gekapselte Produktionssysteme, die einen bestimmten Verantwortungsbereich haben und dafür sind sie eben zuständig und alles das, was sie nicht selbst können, das muss man sich dann quasi als Fremdleistung übers Internet hinzubuchen. Das ist die Vision. So, jetzt.
Genau, also ich finde die Vision auf jeden Fall sehr spannend. Und mir ist gerade noch eingefallen, dass das ja bedeutet, dass man dann als Landwirt auch ja nicht unbedingt immer das Geld für große Maschinen ausgeben muss. Das kommt ja bei Ihnen als These auch vor, sondern dass die Maschinen kleiner werden, beziehungsweise dass man sie gar nicht mehr unbedingt besitzen muss, also diese sogenannten Pay-for-Use-Konzepte. Ja. Ist das denn realistisch? Also reicht so die Gesamtkapazität dann?
Ich meine, Pay-for-Use haben wir ja jetzt auch schon. Auch jetzt muss der Landwirt die Maschinen ja nicht besitzen. Und vermehrt setzen viele Landwirte ja auf Lohnunternehmen. Da haben wir ja Pay-for-Use. Das ist ja im Grunde nichts Neues. Zwei Aspekte vielleicht. Ich glaube, dass das mehr werden wird. Ja, dass sich Landwirte wieder mehr auf das spezialisieren, was wirklich deren Kernkompetenz ist. Früher war ein Landwirt ja doch so einer, der irgendwie alles konnte, nicht? Man musste Meteorologe sein und Bodenkundler und Biologe und Landtechniker und irgendwie war das so ein Allrounder. Und je professioneller die Landwirtschaft betrieben wird, desto eher wird es in die Richtung gehen, dass man diese Tätigkeiten eben outsourced. Ja, und das andere mit der Größe der Maschinen, das glaube ich in der Tat, aber das hat natürlich schon mit der Digitalisierung zu tun. Wenn wir keinen Fahrzeugführer mehr brauchen, können die Maschinen durchaus sehr viel kleiner werden. Hat natürlich Vorteile auch, was Bodendruck und sowas angeht, hat auch gravierende Nachteile. Eine große Maschine kommt natürlich viel besser über den Acker als eine sehr, sehr kleine, gerade wenn es uneben ist und so. Aber ich denke schon, dass wir diese Feldschwärme für bestimmte Tätigkeiten sehen werden, die dann auch Tag und Nacht vielleicht arbeiten. Ich meine, da in Osnabrück arbeiten die da ja an dieser Roboterlösung, da Kollege Ruckelshausen, die da Beikräuter entfernen, mechanisch oder mit dem Laser abschießen, glaube ich jetzt nicht. Solche Systeme werden sicherlich kommen und die werden natürlich nur dann kommen, wenn sie automatisiert laufen, weil man sonst natürlich viel zu viele Maschinenführer bräuchte.
Jetzt ist das ja noch so, dass Landwirte und Landwirtinnen auch häufig an ihrem Beruf schätzen, dass sie viel draußen sind. Aber so wie das jetzt klingt, wäre das ja theoretisch auch vom Sofa aus alles möglich. Oder ja, wie sehr muss der Landwirt noch kontrollieren oder rausgehen sozusagen in Zukunft?
Auch heute ist der Landwirt natürlich deutlich weniger auf dem Acker als vor 50 oder 100 Jahren. Das ist, glaube ich, eine Tendenz. Die Aufgabe des Landwirts wird es in den nächsten Jahren verstärkt sein, Feuerwehr zu spielen, nicht? Wenn was mal nicht funktioniert und es wird oft nicht funktionieren, da können wir auch von ausgehen. Nicht? Und dann ist eben die Frage, wird es dadurch kompensiert, dass er dann, sag ich mal, noch mehr Fläche beaufsichtigt, dann hat er wahrscheinlich wieder genauso viel zu tun, ist genauso viel unterwegs, fährt noch mehr Auto. Aber in der Tat wird die Büroarbeit natürlich theoretisch auch vom Sofa aus machbar sein.
Und sie wird vielleicht auch durch die Kontrolle der Maschinen mehr werden, ne? Also je nachdem, wie gut das funktioniert. Man hat ja dann auch verschiedene Systeme, die sozusagen auch am Laufen gehalten werden müssen, oder?
Ja, das ist die Frage, ob das wirklich Aufgabe des Landwirts sein wird oder ob das nicht ein eigener Beruf sein wird. Ich vermute eher Zweites. Ich glaube nicht, dass der Landwirt künftig zum IT-Experten wird. Das wäre zu viel. Also der muss natürlich eine gewisse Medienkompetenz haben, das ist schon richtig, aber ich sehe das so an unseren Studenten, die können natürlich alle mit ihrem Handy hervorragend umgehen. Gut, die Wirtschaftsinformatiker und Informatiker haben natürlich, aber ich sag mal so jetzt vielleicht die BWLer, nicht? Die können alle super ihre Handys benutzen, haben also eine hohe Medienkompetenz, aber wenig Ahnung von IT, nicht? Also wenn es da irgendwie eine Stufe tiefer geht, dann haben die keine Ahnung mehr davon. Das kann man aber, glaube ich, auch nicht mehr haben, weil diese Geräte eben so komplex geworden sind, dass es gibt ja kaum einen Mensch, der wirklich ein Handy versteht, komplett in seiner Gänze.
Es geht ja vielen von uns so, ne? Wir können es bedienen, aber könnten es nicht bauen.
Genau, und das ist eben auch gerade der Vorteil. Wir hatten ja neulich eine Konferenz genau zu dem Thema. Die Technik hilft natürlich auch, die Technik zu bedienen, nicht? Also die Bedienung dieser Geräte wird ja wieder einfacher. Da ist der Zenit überschritten. Ja, ich sage immer, meine Mutter kam mit dem Windows-Rechner schlecht zurecht. Mit ihrem Handy kommt sie gut zurecht, nicht? Also die Bedienung wird einfacher auf einer gewissen gekapselten Ebene. Und das werden wir auch in der Landwirtschaft so sehen. Natürlich funktioniert da vieles noch nicht und Schnittstellenproblematiken, das haben wir alles. Aber das muss eben gelöst werden und wahrscheinlich werden sich diese Systeme, diese Schnittstellenproblematiken selbst annehmen. Die werden irgendwie miteinander verhandeln. Da gibt es auch Ansätze, dass sie sich eine Schnittstelle bauen und so hinbauen, dass sie dann eben auch funktionieren wird. Das geht jetzt noch nicht, aber das werden wir demnächst haben. Und auch was mit künstlicher Intelligenz jetzt alles auf uns zukommt. Also ich vermute schon, diesen Punkt wollten wir auch noch ansprechen, welche Rolle die Smartphones oder diese persönlichen digitalen Assistenten künftig spielen werden. Ich denke, die zentrale Rolle, nicht? Also der Landwirt wird mit seinen Maschinen dann eben über das Smartphone reden. Und das Smartphone wird auch bestimmte Sachen schon mal mitdenken und vordenken. Da gibt es durchaus schon Software, die ich auch schon live gesehen habe. Also das gibt da einen Hersteller, der hat eine Software, da fahren sie quasi auf dem Acker mit ihrem Schlepper und dann sagt die Software, aha, es ist ja jetzt folgende Jahreszeit und das ist ja der Acker, wo wir vor ein paar Wochen ja mal das und das eingesät haben, dann wird das ja vermutlich jetzt folgende Pflanzenschutzmaßnahme sein. Und dann sagt das System auch noch, im letzten Jahr haben wir ja die Marke genommen mit so und so viel Liter pro Hektar. Ich vermute mal, dass es dieses Jahr ein bisschen mehr ist, weil es ja, was weiß ich, geregnet hat oder nicht geregnet hat. Und dann sagt der Landwirt, jo. Und dann ist die Büroarbeit erledigt an der Stelle, nicht? Dann oder er sagt nein, kann er korrigieren per Sprache und dann ist eben die Dokumentationspflicht erfüllt. Also an der Stelle habe ich wirklich Hoffnung, dass wir endlich mal dahin kommen, was wir ja seit Jahrzehnten versprechen, dass durch Digitalisierung der bürokratische Aufwand echt wirklich weniger wird.
Ja, das wäre sicherlich im Sinne vieler Menschen, die im Bereich Landwirtschaft arbeiten. Genau. Wenn man jetzt diese großen Datenmengen hat und auch künstliche Intelligenz, die vergleichen und auswerten kann, wenn man das jetzt so ein bisschen globaler sieht, auf die Welt bezogen. Es ist ja so, dass durch den Klimawandel auch immer wieder ins Gespräch kommt, dass man neue Sorten ausprobiert oder ganz andere Pflanzen auch einfach anbauen kann. Also zum Beispiel Süßkartoffel wäre früher, glaube ich, schwer denkbar gewesen, hier anzubauen, funktioniert aber in bestimmten Regionen in Niedersachsen gut. Und da wäre meine Frage, ja, ist es überhaupt vorstellbar, dass sozusagen die Auswertung so weit führt, dass man sagt, ja, Boden XY hat sich jetzt so weit verändert, ich schlage folgende neue Feldfrüchte zum Beispiel vor.
Ja, also die Frage habe ich mir auch vor kurzem mal gestellt in einem anderen Zusammenhang. Allerdings, ich glaube auch, dass wir natürlich die Wissenschaft hier in das System fest mit einbauen sollten. Die Wissenschaft müsste natürlich auch auf diese Daten zugreifen können und dann wird man solche Erkenntnisse generieren können. Vielleicht auch Erkenntnisse, auf die man so nicht gekommen wäre, nicht? Durch Data Mining Ansätze. Data Mining bedeutet ja, dass ich große Datenmengen statistisch analysiere und Zusammenhänge erkenne, also rein auf statistischer Ebene, die ich dann erst versuche zu interpretieren, nicht? Also ich erkenne, aha, wenn das passiert, dann passiert komischerweise das auch. Und dann versuche ich draufzuschauen und sage, ach, das könnte ja der Grund sein. Ja, und dann bekomme ich bestimmte Erkenntnisse und erkenne vielleicht, dass ich auf einmal hier Zuckerrohr anbauen sollte oder was auch immer. Ja, also irgendwas, auf das ich tatsächlich nicht gekommen wäre.
Und dass es erfolgsversprechend vielleicht auch ist. Also das wäre ja auch bei der Kopplung von Wissenschaft und Daten dann zumindest ein neuer Hintergrund. Auch. Im Moment wird ja mehr damit experimentiert.
Genau, ja, genau. Also da sehe ich einen größeren Nutzen, als tatsächlich jetzt irgendwie den Anbau besser zu machen, nicht? Also da haben wir ja, da sollten wir vielleicht auch mal kurz drauf eingehen, dieses Thema, warum sich Precision Farming so langsam durchgesetzt hat. So langsam haben wir es jetzt ja, aber das hat ja doch irgendwie...
Ja, warum ist es denn
so? Ja, warum ist es so? Ein Grund ist einfach, weil die landwirtschaftlichen Produktionsfunktionen sehr flach sind, würde man jetzt ökonomisch sagen. Sprich, die alte Methode über einen dicken Daumen plus ein bisschen funktioniert ziemlich gut, nicht? Also sie haben gute Erträge wenn Sie das so über einen dicken Daumen kalkulieren und ein bisschen mehr.
Nicht? Mit Erfahrungswerten
dann. Mit auch, Erfahrungswerten, ne? und ist es gar nicht so entscheidend, da jetzt genau das Optimum zu treffen. Zumal wir reden von Precision Farming. Ich habe dieses Bild gerne.
Also Präzision.
Präzisionslandwirtschaft, genau. Das heißt also, ich verwende da gerne das Bild eines Uhrmachers. Ja, wir haben da einen Uhrmacher, der dreht an ganz kleinen Schrauben, sehr präzise, und sagt, das können wir noch einen Tick besser machen und das können wir noch einen Tick besser machen. Und dann haben wir Wetter. Ja, und Wetter ist so einer, da steht einer mit dem Hammer daneben und haut auf die Uhr drauf. Nee, also das ist eben oft Quatsch, sehr präzise zu sein, wenn ich einen Parameter habe, den ich gar nicht beeinflussen kann.
Ja, zumal die Extremwetterereignisse ja auch zumindest laut den Prognosen von allen Klimaforschern ja auch zunehmen werden. Also die dann wirklich auch ja für bestimmte Sachen schädigender sind als jetzt mal ein Regenschauer. Ne?
Genau. Also es geht nicht darum zu sagen, ich bin jetzt durch Digitalisierung der so viel bessere Landwirt. Das kriegt ein Landwirt auch so hin. Dafür braucht er die Daten nicht.
Es gibt ein interessantes Projekt an der Hochschule Osnabrück, die viel mit Gewächshäusern machen. Also es ist im Bereich Agrar. Und die haben in Hightech-Gewächshäusern mittlerweile geschafft, bestimmte Pflanzen anzubauen, die hier eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Also zum Beispiel Pfeffer oder Vanille, das ist ja auch sehr speziell von den Anbaubedingungen. Könnte man sich das so auch in Zukunft vorstellen, dass sich das einfach noch genauer spezialisiert im Bereich Pflanzenbau, was man wo überhaupt anbaut und was bringt, um alle zu versorgen? Also dass man zum Beispiel sagt, nee, Tomaten machen wir jetzt nur noch im Gewächshaus, da sind die Erträge viel höher. Dafür, sage ich jetzt mal, ne, nehmen wir Getreide eher auf dem freien Feld, was Wetter tatsächlich auch noch ausgesetzt ist. Also um da vielleicht auch größere Mengen oder Qualitäten zu erreichen.
Also ich bin jetzt kein Experte für Pflanzenbau. Grundsätzlich ist die Idee, das in einer kontrollierten Umwelt anzubauen, das ist ja ein Gewächshaus im Prinzip. Ich nehme eben einfach den Faktor Wetter raus. Natürlich eine gute Idee, und für die Digitalisierung macht es das viel einfacher, nicht? Also ein Anbausystem im Gewächshaus ist sehr, sehr viel leichter zu digitalisieren als auf dem Acker. Also wenn es auf dem Acker geht, das ist die Königsdisziplin, dann geht es natürlich auch im Gewächshaus. Also wahrscheinlich werden wir eher vollautomatische Systeme in Gewächshäusern sehen oder in Ställen. Das Problem an dieser Inhouse-Farming-Geschichte, gut, ein Gewächshaus, da scheint natürlich die Sonne rein, aber oft haben wir die Systeme ja auch schon geschlossen, dass wir da mit künstlichem Licht arbeiten. Auf mehreren Etagen dann ja auch, solche Hochregallager quasi, wo dann was drauf wächst. Da haben wir nur das Problem, dass wir sehr viel mehr Energie brauchen, nicht? Weil wir auf das natürliche, kostenlose Sonnenlicht dann verzichten.
Ja, das stimmt. Das wird uns ja auch noch weiter beschäftigen, erstmal das Energiethema. Genau. Ich hatte den Bereich Tierhaltung noch gar nicht angesprochen, aber ja, mich interessiert natürlich genauso wie die Hörer und Hörerinnen, wie macht man das denn im Stall? Also ist das analog genauso denkbar? Der Stall, der sich selbst versorgt, weil bis jetzt ist ja so der Ist-Zustand, man hat viele Apps und auch viele Sachen, die man im Stall überwachen kann. Mhm. Ich sag jetzt mal überwachen. Die Tiere werden natürlich nicht in dem Sinne überwacht, aber schon ja folgen einem festen Tagesablauf oft. Ne?
Ja, und sie werden tatsächlich schon überwacht, nicht? Also es gibt ja einige Forschungsprojekte auch gerade laufend, wo Herden mit Kamerasystemen überwacht werden tatsächlich. Ich meine, da haben wir das Datenschutzproblem ja nicht in dem Maße. Und wenn es dann ein abweichendes Verhalten gibt, dann kann man auf irgendeine beginnende Erkrankung schließen, nicht? Dass man die vielleicht so frühzeitig separiert, dass sie auch die Herde nicht anstecken und dann eben auch sehr frühzeitig behandelt werden können. Also grundsätzlich ist der Stall ja auch einfach, nicht? Wir haben hier einfach ein System, was wir auch selbst gestalten können. Wenn wir da also irgendwo ein Problem haben, dann bauen wir den Stall halt anders, so dass es für uns wieder leichter ist, die Digitalisierung umzusetzen. Hinzu kommt ja bei Tieren, ich sage ja manchmal, dass die Viehzucht ja eigentlich das erste 4.0-System war, weil wir ja schon bei den Produktionssystemen, so darf man ja heutzutage so fast gar nicht mehr sagen, aber die tierischen Produktionssysteme, die haben natürlich eine natürliche Intelligenz. Mhm. Also die können selbstständig zum Melkroboter laufen, die können selbstständig zum Futtertrog laufen und dann eben fressen, wenn sie Hunger haben. Also das sind ja quasi schon selbstgesteuerte Produktionssysteme. Also ich glaube, der Stall ist das Einfachste, dann kommt das Gewächshaus und vielleicht schaffen wir es dann irgendwann auch auf dem Acker.
Und ja, um dann nochmal kurz beim Thema zu bleiben, gibt es da denn irgendwelche innovativere Sachen, von denen Sie schon wissen, die dann im Stall kommen könnten? Also das eine ist ja so die Krankheitserkennung und natürlich das Leiten der Tiere, um bestimmte Dinge zu tun. Gibt es da noch was darüber hinaus?
Ja, ich glaube tatsächlich, da sind wir sehr weit schon, nicht? Also worum geht's dann bei einer Viehhaltung? Dass die Tiere vernünftig artgerecht gehalten werden und nicht erkranken. Und wenn ich das gewährleisten kann, dann habe ich eine gute Viehhaltung. Und da sind wir meiner Meinung nach schon sehr weit. Klar gibt es auch da wieder immer Probleme im Detail, dass irgendwelche herstellerübergreifenden Prozesse dann doch nicht funktionieren, weil es mit den Schnittstellen nicht so ganz klappt und so. Ja, im Detail hakt's da, aber das sind alles lösbare Probleme. Das ist vielleicht dann eher Politik als Technik.
Wobei das tatsächlich ja den Stall innen auch betrifft, ne? Ich habe gerade an Weidetierhaltung gedacht, da ist es natürlich schwieriger. Das kann man sicherlich auch überwachen, aber da sind ja dann wieder, wie vergleichbar zum Pflanzenbau, die Extremwetterereignisse, zum Beispiel bei Schafen jetzt ein Wolf, der eine potenzielle Gefahr sein könnte. Also ganz aus der Hand geben kann man da dann, glaube ich, nicht alles, wenn man zumindest offene Systeme hat, ne?
Ja, genau. Also Weide ist sicherlich schwieriger als Stall, gebe ich Ihnen recht.
Ja, bei der Tierhaltung noch. Im Moment geht es ja eher im Sinne des Tierwohls auch zu kleineren Ställen. Kann man sich dann auch vorstellen, dass das wieder in ein paar Jahrzehnten in die Gegenrichtung geht, dass man so riesige Ställe hat, weil es einfach einfacher dann zu managen ist noch?
Also wenn wir es geschafft haben, wirklich vollautomatische Ställe zu bauen, dann haben wir natürlich auch wieder diese Fixkosten des Betriebsleiters nicht mehr. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sich auch kleinere Einheiten rechnen. Vielleicht auch vor Ort. Ich meine, gibt es ja so auch in Holland, glaube ich, gibt es da einige Ansätze, dass man da die Ställe dann wirklich in die Großstädte setzt, einfach da, wo das Fleisch dann auch gebraucht wird. Ich glaube schon, dass wir da flexibler sind, wenn die Ställe vollautomatisch funktionieren.
Aber das heißt ja auch, Daten, jetzt mal abgesehen von den datenschutzrechtlichen Sachen, sind ja dann auch unter Umständen sehr wertvoll oder wertvoller, umso mehr es sind. Ja, wer könnte denn daran verdienen oder hat der Landwirt da was von?
Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Das sagt man ja immer nicht. Das neue Gold der digitalen Zeit sind die Daten. Grundsätzlich ja, aber sie müssen natürlich eine gewisse Exklusivität haben. Wenn ein anderer auch die Daten hat, dann sind sie eben ganz schnell wieder gar nichts wert. Nee, das ist ja so ein bisschen, digitale Daten sind auch ein digitales Gut. Nee, so ähnlich wie eine Nachricht oder wie ein Song, der irgendwie frei verfügbar ist. Also das Kopieren kostet nichts. Und sobald ein anderer das Datum hat, ist es eben auch wertlos. Also ich kann es zumindest nicht mehr verkaufen. Also ich bin skeptisch zu sagen, Landwirte bauen demnächst kein Weizen mehr an, sondern produzieren Daten. Werden sie tun, sie werden Daten produzieren, aber sie werden die nicht verkaufen können. Ich habe das mal für Facebook überschlagen. Also Facebook ist natürlich jetzt nicht in der Agrarszene tätig, aber sicherlich ist Facebook ein Unternehmen, dem es sehr gut gelingt, Daten zu monetarisieren, nicht? Also Geld aus Daten zu machen. Und wenn Facebook jetzt den gesamten Gewinn auf die Nutzer verteilen würde, dann würde jeder im Jahr $7 bekommen. Also da wird man auch nicht reich von, nicht? Und das wird wahrscheinlich Agrarfirmen eher noch schlechter gelingen, da jetzt irgendeinen Wert draus zu generieren. Und man muss wohl auch sagen, dass das eigentlich Wertstiftende die Datenaggregation ist. Nicht? Also das, was Facebook eben mit den Daten macht, das ist es, was den Wert generiert und nicht das einzelne Datum. Also Facebook würde Ihnen einfach nichts bezahlen, dann würden Sie sagen, ja, dann geht's auch ohne dich. Da bin ich skeptisch, dass man sagt, wir verkaufen jetzt unsere Daten und werden da reich von. Man sollte sicherlich, wie wir ganz am Anfang ja auch schon mal gesagt haben, eher locker sein und mit seinen Daten freizügig sein. So große Betriebsgeheimnisse sind es in der Regel dann doch nicht. Ja, also auch früher konnte der Nachbar zuschauen, wenn ich den Acker beackert habe und wusste eigentlich auch Bescheid, was ich da gemacht habe. Und da konnte auch den Fortschritt beobachten, indem er geguckt hat, wie es dann aufgegangen ist und reif geworden ist. Also ich plädiere da wirklich dafür, lockerer zu sein, dass wir jetzt auch vor allem kein Bürokratiemonster aufbauen. Ja, also ich bin ja in einigen Arbeitsgruppen drin und dann haben wir da einige Juristen, die dann wieder sagen, das ist natürlich super, da können wir jetzt ja hier ein ganz kompliziertes System aufbauen, welche Daten sind frei verfügbar und welche nicht und welche sind geschützt und dann können wir uns gegenseitig verklagen und dann profitieren die Juristen natürlich extrem davon, aber sicherlich nicht der Landwirt. Ja? Also ich plädiere ganz extrem für eine lockere Haltung, was den Austausch von Daten angeht. Daten sind nur was wert, wenn wir sie gemeinschaftlich nutzen können.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe am Ende noch eine Frage, und zwar, ja, wenn man nicht immer physisch so nah am Betrieb sein muss als Betriebsleiter, wie verändert sich denn dann so das alltägliche Leben? Oder gibt es dann dieses Stadt-Land-Gefälle, was wir im Moment haben, vielleicht gar nicht mehr so? Weil der Landwirt müsste ja eigentlich auch, oder die Landwirtin, mobiler werden dadurch.
Das glaube ich schon. Dass da die Unterschiede weniger werden. Ist natürlich auch schön, dass ein Landwirt dann vielleicht mal in Urlaub fahren kann oder mal, genau. mal Work-Life-Balance ist ja in der Landwirtschaft irgendwie nie ein Thema gewesen. Vielleicht auch, weil viele natürlich ihren Job auch sehr gerne gemacht haben, muss man ja auch so sehen. In die Richtung, glaube ich, das ist sehr, sehr positiv. Vielleicht auch, wenn wir selbstfahrende Autos demnächst haben, dann kann man auch trotzdem auf dem Land wohnen, vielleicht in der Stadt sogar was trinken gehen und sich vom Auto dann wieder nach Hause fahren lassen. Ja, dann gibt's kaum noch Gründe, warum man wirklich in der Innenstadt wohnen muss, nicht? Das wird sicherlich Veränderungen mit sich führen. Wenn ich diese Gespräche auf Vorträgen führe, höre ich allerdings oft eher das Negative. So einen Job wollen wir nicht mehr machen. Wenn wir nur noch IT-Experte sind und vor dem Monitor sitzen, das ist nicht mehr das, was sich viele unter Landwirtschaft vorstellen. Und das ist wahrscheinlich irgendwie auch richtig, nicht? Aber in die Richtung wird es vermutlich gehen. Viele fragen dann auch, wie werden denn meine Kinder demnächst noch Landwirtschaft machen? Und da kann man nur sagen, das weiß ich auch nicht, ne? Ich meine, die meisten Jobs, die in 20 Jahren oder die Leute haben werden, die sind einfach noch nicht erfunden, nicht? Hätte sich ihre Großmutter vorstellen können, was ein App-Entwickler ist? Schwierig. Vermutlich nicht, ne? Da gab es das Smartphone noch nicht. Sie hätte sich nicht vorstellen können, dass man jetzt irgendwie ein Programm für ein Telefon schreibt. Zumindest nicht für ihr Telefon, was sie damals auf der Kommode stehen hatte, ne? Also da wird sich viel verändern. Prognosen zu machen ist immer schwierig. Da steht man oft als Depp denn da, wenn man diese Prognose gemacht hat, weil es dann ja eben doch anders gekommen ist. Dass sich was verändert, ist ziemlich klar. Wie es sich verändert, wissen wir tatsächlich nicht. Und wie schnell es passiert, wissen wir auch nicht so genau, nicht? Also das ist vielleicht noch ein interessantes Phänomen. Die meisten Entwicklungsprozesse im Digitalen verlaufen exponentiell. Ja, exponentielle Entwicklungen kennen wir seit Corona natürlich alle jetzt, nicht? Also wie so eine Epidemie. Anfangs passiert lange Zeit gar nichts. Verdopplungen von 1 auf 2, auf 4, auf 8, das ist egal. Aber ab einem bestimmten kritischen Punkt explodiert das System. Und das ist bei digitalen Entwicklungen eben auch. Wir haben das bei der digitalen Fotografie gesehen, nicht? Also Player wie Agfa und Kodak, die haben lange Zeit gesagt, ach, unsere Fotos sind ja viel besser als digitale Fotografie, und auf einmal war es eben nicht mehr so und die waren weg vom Markt, nicht? Und das werden wir sicherlich auch hier sehen, und dieses Zukunftsszenario, was ich aufgemalt habe, bestellt sich der Acker selbst. Ich glaube schon, dass das kommen wird. Ich habe aber keine Ahnung wann, nicht? Das kann in 5 Jahren sein, das kann auch sein, dass wir noch 50 Jahre warten müssen. So ein bisschen wie Spracherkennung. Seit den 80er Jahren ist die Spracherkennung fast so weit, dass es funktioniert. Aber erst seit 2-3 Jahren funktioniert es wirklich.
Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Aber mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, der Blick in die Zukunft kann erstmal positiv bleiben. Es sind ja schon viele Dinge, über die wir gesprochen haben, die man sich jetzt zumindest vorstellen kann, schon aufgrund der Technik, die wir jetzt haben. Ja, und also ich bin gespannt, was da noch kommt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Genau, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.